Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
Anna Peinelt
und Christian Thiel. Willkommen zurück bei Die Sache mit der Liebe und heute, hallo Anna, bist du da?
Ja, willkommen zurück, Christian, ich sehe dich.
Das ist super, oh Mann. Ja, wir hatten so viele Gäste in den Folgen, müsste man fast sagen, die Mansuras und wir hatten
ja, ausschließlich Gästinnen, ja.
Nein, da war auch ein Mann dabei bei den Mansuras. Und dann hatten wir die Nadja von Saldern, dann hatten wir die Ann-Marlene Henning. So, und dann haben wir endlich wieder eine Folge mit dir gehabt. Da ging es aber dann eben um dich und um Kinder und Familie werden. Aber jetzt können wir endlich wieder zu unseren Hörerinnen und Hörern kommen und zu den vielen Fragen, die da aufgelaufen sind in all der Zeit. Wahnsinn!
Jetzt bist du wieder bei mir. Nicht, dass ich dir noch Vorwürfe machen muss
Vorwürfe, für diese Untreue. Ein tolles Thema, da müsste man mal einen Podcast zu machen zu Vorwürfen.
Ja, kommt ganz zufällig, die Idee.
Ja, natürlich. Also ihr schreibt wirklich, oder ich sag mal, also per Mail, wundert euch nicht, wenn ich dann immer per Sie bin. Aber hier sind man eben per Du, das ist so eine Konvention. Ihr schreibt wunderbare Fragen und immer wieder tolle Geschichten. Und es sind wirklich sehr, sehr viele Zuschriften, die uns erreichen. Und wir freuen uns riesig. Wir können nicht immer alle behandeln. Und manchmal dauert es ewig. Manchmal reicht eine Zuschrift. Man müsste man morgen dringend einen Rat erteilen. Und ich weiß, es dauert Monate oder Wochen, bis man die Frage behandeln kann, wenn überhaupt. Das ist manchmal schwierig.
Ja, also genau, ich bin auch total überwältigt von diesen vielen Komplimenten, die wir bekommen, von den wirklich spannenden Fragen. Also man könnte ja meinen, wir haben ja jetzt schon fast 2 Jahre, die wir hier zusammen diesen Podcast machen und da ist ja das Thema Liebe doch mal erschöpft, aber nein, ist es nicht. Also es kommen immer wieder neue Themen auf den Tisch. Einiges wiederholt sich, aber immer auch in anderen Farben. Und so auch heute haben wir 2 ganz tolle Zuschriften mitgebracht. Und auch 2 Mythen mal wieder. Jetzt, wo wir wieder so am Start sind, kann ich auch 2-mal wieder auf den Mythen-Button hauen. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Und
Ich starte mal, oder?
Let's go, ja.
Ich habe die Frage von Mia hier vor mir. Ich lese sie mal vor, ja. Mein Ex hat sehr allergisch auf Vorwürfe reagiert. Er wollte immer, dass ich anspreche, wenn mich etwas verletzt hat. Aber er hat schnell das Gespräch beendet, wenn ich es angesprochen habe, weil er sagte, dass ich ihm keine Vorwürfe machen soll. Wie kann ich also einen Punkt ansprechen, ohne meinem Freund vorzuwerfen, dass sein Verhalten meiner Meinung nach nicht okay war? Man muss sich doch auf seinen Partner verlassen, ihm vertrauen können, aber gleichzeitig darf ich nichts von ihm erwarten. Es gibt ja auch den Mythos, wenn man nichts erwartet, wird man auch nicht enttäuscht. Aber wenn man mit dem Schlimmsten rechnet, ist das dann nicht auch eine Erwartung?
Ja, fangen wir mal direkt mit dem Mythos an. Ja, wenn man nichts erwartet, wird man auch nicht enttäuscht. Also ist jetzt auch nicht falsch, ne? Die Aussage ist jetzt nicht falsch. Aber was ich so rauslese, worum es Mia ja geht, ist, dass sie sich Dinge von ihrem Ex-Freund und jetzt fragt sie ja für zukünftige Beziehungen gewünscht hat, die sie nicht bekommen hat und das wohl auf eine Art und Weise zum Ausdruck gebracht hat, die ihrem Ex-Freund nicht gefallen hat. So, ich würde sagen, die Sache mit den Erwartungen, wer nichts erwartet, der kann nicht enttäuscht werden, stimmt, aber natürlich, wir sind Menschen, wir haben Ideen, wir haben Konzepte, wie Dinge sein sollten, wir haben Träume. Und ich finde, es gibt ja auch Must-Haves bei der Partnersuche in Partnerschaften, wo man sich vorher überlegt, was will ich denn wirklich, was ist mir wichtig in meiner Beziehung und das möchte ich haben. So. Und anderes und No-Gos auf der anderen Seite. So. Und die, finde ich, darf man, kann man, soll man auch erwarten. Und dann gibt es auch Werte, auf denen man eine Beziehung gemeinsam aufbauen kann. Und daran sollten sich auch beide halten. Und das darf ich auch zum Ausdruck bringen, wenn diese Regel oder dieser Wert verstoßen wird, nicht befolgt wird. So, Christian meldet sich.
Also ich versuche es jetzt auch mal. Ja, ich versuche es jetzt auch mal auf Englisch, weil mir ist aufgefallen in der Beratung, wenn jetzt Menschen zu mir kommen, es gibt keinen Satz mehr, in dem nicht ein englisches Wort fällt.
Habe ich gerade was Englisches gesagt?
Ja, die ganze Zeit. Du hast auch, ja, must have und so weiter. Also das ist ja, jetzt stimmt. Ganz selbstverständlich. Man nimmt das und ich mache das jetzt natürlich auch. Ich bin ja jung und modern, ja, mit meinen 61 Jahren. Also der Begriff, der mir immer am sympathischsten ist, ist der, dass ich etwas brauche, also I need. Und die Needs, das nicht mit Bedürftigkeit zu verwechseln, sondern ich brauche das einfach. Und das darf sie kommunizieren, das soll sie kommunizieren. Den Fehler, den ich hier rauslese aus dieser Zuschrift, und das muss ich gestehen, lese ich raus und steht hier nicht explizit, ist, Paare neigen dazu, dann darüber zu diskutieren. Dann sagt der eine, ja, ich brauche das, und der andere, ja, warum denn? Ja. Und da beginnt der Fehler. Wenn ich was brauche, dann brauche ich das. Es ist nicht zu begründen. Und nein, und das kann man auch anders. Ja, das kann man auch anders, natürlich. Aber wenn ich was brauche, dann heißt das, ich brauche das. Und wenn der andere jetzt widerspricht, dann werde ich sauer. Also das Gefühlsleben reagiert negativ darauf und sagt, ja, so. Und der zweite Punkt, das sieht man ja, das sind die Vorwürfe. Ja, auf Vorwürfe reagieren alle Menschen allergisch. Liebe Mia, ja, das geht nicht. Du musst es dabei belassen, zu sagen, was du brauchst. Das ist das Entscheidende und das auch alle, die hier zuhören. Wir müssen eintreten für unsere Needs, ja, für unsere Wünsche und Bedürfnisse. Dringend, dringend, dringend. Wenn ich ehrlich bin, wenn ich die Paarberatung so reflektiere, den größten Fehler, den Paare machen, ist, dass sie für ihre Wünsche und Bedürfnisse nicht eintreten. Dann werden sie unglücklich, weil sie unglücklich werden, werden sie etwas ruppiger im Umgang, der Sex wird seltener und dann geht das dem immer weiter so nach unten. Also, wir haben sozusagen hier das Kernthema eigentlich am Wickel. Was macht Partnerschaften glücklich und stabil und was nicht? Wir müssen zwingend eintreten, ja. Für unsere, Needs ist, also es ist, das Englische zieht immer mehr ein, also gerade bei jungen Leuten, also alles unter 40 gilt bei mir ja als jung, ja. Das Englische ist wirklich, also die reden gar nicht mehr Deutsch, die reden also einen Satz und in dem Satz kommen 2, 3 englische Wörter vor, ganz selbstverständlich, als sei das deutsche Wörter, ja. Ich habe mich daran gewöhnt, ab und zu muss ich dann sagen, was war das für ein Wort und ach so, ja, okay, dass ich dann auch up to date bin noch und weiß, was Sache ist, ja.
Ja. Ja, also da sind wir ja, jetzt kommt ein französisches Wort, d'accord.
Auf Französisch sind wir auch. Es ist ja interessant, die sind so nah, die Franzosen, aber wir reden eigentlich nie irgendwelche französischen Wörter miteinander. D'accord, stimmt, ja. Das ist jetzt mal was Französisches.
So, also genau, da gehen wir d'accord, dass wir beide sagen, Bedürfnisse sind wichtig, Bedürfnisse müssen kommuniziert werden. Und jetzt geht's ja um die Frage, wie. Also offensichtlich kam sie mit der Art, wie sie das gemacht hat, nicht wirklich weiter. Es gibt aber Möglichkeiten, Wünsche zu äußern ohne Vorwürfe. Da haben wir auch mal eine Podcast-Folge zu gemacht. Aber ganz wichtig auch, das fängt bei der Haltung an. Und das ist was, was ich ganz oft beobachte von Frauen an Männer auch ganz oft. Es gibt natürlich auch diese typischen kritischen, Männer, die sehr viel an der Frau rumkritisieren auch. Aber es gibt auch die Frauen, die Männer so ein bisschen oft so ein bisschen als unfähig auch behandeln, ja, so jetzt kriegt der das schon wieder nicht hin, mir zu erfüllen, was ich mir wünsche und so weiter und so fort. Also so ein bisschen diese Idee, was ein Weichei eigentlich auch, ja, also der kriegt es nicht hin. So, und ich würde Mia ist jetzt eine Frau und hat offensichtlich das Problem mit ihrem Ex-Freund gehabt, raten, dass sie ihm auch vertraut, dass er ihr Wünsche erfüllen kann. Also nicht an ihm rumzunörgeln bei jeder Kleinigkeit. Also es gibt ja, wie Christian gesagt hat, diese Needs, das sind meine Must-Haves, die brauche ich. Aber das heißt halt nicht, dass mein Partner alles erfüllt, was ich brauche oder die Schuhe so hinstellt, wie ich das möchte und so weiter und so fort. Und dass wir dann in einem riesigen Nörgelkreislauf uns bewegen. Und Männer wie Frauen wollen beide mit Respekt behandelt werden. Und das heißt, der Ton macht hier einfach auch die Musik. Das heißt, Christian meldet sich.
Das ist die Stelle für die Wissenschaft und für John Gottman, ja. Weil der eigentliche Trick ist ja der sanfte Auftakt. Also wie man ein Gespräch beginnt, nach Möglichkeit sollen Gespräche sanft begonnen werden und nach Möglichkeit sogar mit einer anerkennenden Formulierung, einem Lob. Also ich sage das mal.
Sogenannte Sandwich-Technik.
Ja, gut, das ist gerade bei den Absagen, die man macht, wenn man Beziehungen oder Beziehungsversuche beendet oder Flirts beendet, ist die Sandwich-Technik das Entscheidende. Sandwich, was heißt das? Was ganz Weiches zu Anfang, also du bist ein ganz toller Kerl, dann kommt das harte Mittelteil, das heißt die Absage, aber wir beide passen nicht zueinander. Und dann kommt nochmal ein
und
Lob, du findest bestimmt
alles
die Richtige. So, das ist die Sandwich. So, und wenn man das überträgt jetzt hier rauf, dann heißt das eben, wenn wir Menschen gnädig stimmen wollen und einstimmen wollen auf ein Gespräch, dann müssten wir mit etwas Positivem eigentlich anfangen. Das wäre das Entscheidende, zu sagen, Mensch, also ist so schön mit dir zusammen zu sein, ich genieße das sehr, das und das. Ich möchte trotzdem mal was ansprechen, was mir ein bisschen auf der Seele liegt. Ist gerade der richtige Augenblick dafür oder bist du sehr so? Also ein bisschen sanft, das ist das Stand der Forschung, John Gottman, ja, lange erforscht, alles, wir wissen es ganz genau. Wenn der Auftakt sanft ist, ja, dann verläuft das Gespräch sanft, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, natürlich mit keiner Sicherheit. Wenn der Auftakt harsch ist, mit eben sehr vorwerfend, Tonfall, Körperhaltung spielt eine große Rolle, dann verläuft es eben entsprechend. Das ist sozusagen 1:1. Also es beginnt sehr hart und es endet hart oder es eskaliert sogar. Das ist ein bisschen rauszuhören, dass es eskaliert ist.
Hart und härter.
Ja, ja? Also er hat verletzt reagiert. Wenn er verletzt reagiert hat, dann kann es sein, dass er ein bisschen empfindlich ist. Ja, das kann sein. Da muss man eben damit umgehen, dass er empfindlich ist. Es kann aber auch sein, dass der Auftakt tatsächlich so harsch war, dass nahezu jeder empfindlich reagieren würde. Also sie sollte sich das gut überlegen, wie sie vorgegangen ist, dass sie sich überlegt, okay, geht's auch anders. Ja.
Ja. Und was da natürlich auch immer hilft, wir Menschen neigen ja dazu, Dinge sofort zu bewerten. Dass man einfach auch mal drüber spricht, was ist denn wirklich, ja, so auf dieser Was-ist-Ebene und dann erklären, was macht das denn mit mir? Also das hat mich jetzt zum Beispiel traurig gemacht, dass du die Zahnpasta-Tube nicht zumachst, weil ich dann den Gedanken habe, dass du mich nicht hörst, dass du nicht siehst, dass mir das wichtig ist. Und dann den Wunsch äußern, bitte mach doch in Zukunft das so und so. Und nicht dieses, das kommt ja auch ganz oft in Vorwürfen, du gibst mir das Gefühl. Ja, aber diese Gefühle, das sind ja Folgen von Bewertungen, die kann uns keiner geben, die machen wir uns selbst. Und wenn wir jetzt denken, dieser Mann, der ist nicht fähig, meine Bedürfnisse zu erfüllen, ohne dass ich das freundlich kommuniziere, dann liegt da auch schon ein deutlicher Fehler. Also was ganz sehr hilft es auch zu sagen, das macht mich glücklich, wenn. Weil, das habe ich auch schon mal gehört, diesen Spruch Happy Wife, Happy Life. Und ich glaube, Christian, du als Mann kannst da auch den unterschreiben. Männer freuen sich eigentlich, uns glücklich zu machen. Ja, das ist ja einfach, ihr freut euch, wenn wir glücklich sind. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr glücklich seid.
Aber nicht so sehr wie wir, wenn ihr glücklich seid. Ja, das kannst du mir glauben.
Genau. Und ihr seid auch traurig, wenn wir traurig sind. Und das ist schön.
Ja, der Mann ist reaktiv. Punkt. Ja, er reagiert darauf und er findet sich als ein toller Hecht, wenn er es schafft, seine Frau glücklich zu machen.
Genau.
Das ist auch der Kern dieses Problems. Wenn mir etwas anspricht, dann kommt bei ihm offensichtlich die Nachricht an, du hast mich nicht glücklich gemacht. Ja, er fühlt sich schlecht. Oh, ich kann aber, ja, und reagiert dann abwehrend. Das ist der Kern des Problems. Ich bin dafür, dass sie es weiter lernt anzusprechen. Gut, das ist jetzt ihr Ex, hat sie ja explizit gesagt. Die muss es beim nächsten neu versuchen. Sie muss ihre Wünsche und Bedürfnisse ansprechen. Ich habe noch mal eine Theorie, nur eine Annahme. Ja, Mia, kann es sein, dass du ein bisschen lange zögerst, bevor du was sagst, weil dann sind Menschen sehr ungehalten. Und ihr müsst davon ausgehen, im Kern reagieren Menschen nicht auf das, was ihr sagt. Sie reagieren fast zu 95%, ja, auf den Tonfall, die Körperhaltung, also wie ihr es sagt. Und überhaupt nicht darauf, dass da ein Inhalt war. Das ist aber ganz normal. Das ist nicht unnormal. Das ist komplett normal, weil wir extrem stark von unserem Gefühlsleben gesteuert werden und nicht von unserem Verstand, jedenfalls nicht in der Partnerschaft. Das ist so und das bleibt auch so, weil das limbische System, das unsere Gefühle steuert, ist nun mal Teil unseres Gehirns, weil es, weil wir Säugetiere sind, weil wir Gefühle haben und weil es dafür zuständig ist. Der Verstand ist nicht dafür zuständig. Deshalb können wir gar nicht anders als auf den Gefühlsgehalt einer Nachricht reagieren und wir brauchen Zeit, uns zu überlegen, Moment mal, was wollte meine Partnerin, was wollte mein meinem Partner. Das kann Stunden dauern, bis wir uns beruhigt haben, wenn wir uns angegriffen gefühlt haben. Und das alles ist komplett normal und ja, so sind Menschen.
Ja, ja, genau. Und nochmal zu diesem: Männer wollen uns glücklich machen, uns Frauen. Deshalb sag einfach auch, was dich glücklich macht, weil das ist nämlich noch eine Art, ganz charmant, ohne Vorwurf zu kommunizieren, einfach zu sagen, du, das macht mich glücklich, wenn ich das, und auch direkt, ja, weil da liegt auch nochmal ein großer Unterschied. Wir Frauen sind oft so, ich sage jetzt nicht immer, und so, dass wir sehr gut herauslesen können zwischen den Zeilen, wenn ich jetzt irgendwie sage, oh, das wäre mal schön, dass ich dann denke, mein Mann versteht auch, wenn, dass ich das jetzt, und an dem geht das vielleicht einfach vorbei. Und deswegen ist es auch in unserer Verantwortung zu sagen, das würde mich freuen, das wünsche ich mir, das macht mich glücklich. Denn sonst kommst du in so eine komische Prinzessinnenrolle, die einfach davon ausgeht, dass dir die Wünsche von den Augen abgelesen werden von den und aus dem Gehirn gedownloadet sozusagen. Und,
das war wieder das Englisch. Ja,
das war wieder
das
Englisch.
Das war wieder Englisch, aus dem Gehirn gedownloadet. Das mein. Nein, ich sag doch, es ist völlig in Ordnung, keine Kritik. Ich habe das nur in den letzten Wochen bemerkt, dass Beratungen nur noch verlaufen, dass pausenlos englische Vokabeln auftauchen. Wir werden immer mehr Englisch reden, ja.
Solange wir uns verstehen, würde ich sagen, ist alles gut.
Also, sagt den Kerlen ruhig, was ihr wollt. Ja, natürlich. Sagt es ihnen nett, sagt ihnen höflich und sagt ihnen aber auch ganz bestimmt, dass ihr es braucht. Ich brauche das. Und es gibt kein schlagenderes Argument als, ich brauche das, ich weiß, dass ich das brauche, das ist mir wichtig. Und keine Diskussion, das ist der Kernfehler, den gerade die sehr jungen Paare machen, so zwischen 20 und 30. Die diskutieren auf Teufel komm raus, ob denn die Bedürfnisse jetzt angemessen sind oder ob nicht andere. Nein, über Bedürfnisse lässt sich nicht diskutieren.
Ja?
Ja. Wenn meine Frau sich was wünscht und ich kann dem nicht folgen, ja, dann ist es der größte Fehler, den ich machen kann, wenn ich ihre Bedürfnisse klein diskutiere. Wenn ich sie schon frustriere, ja, und sage, nein, ich will nicht, ja, dann muss ich ihre Bedürfnis wenigstens ernst nehmen. Ernst nehmen heißt sagen, ich verstehe, dass dir das wichtig ist, aber ich kann nicht. Das ist ernst, ja, aber nicht, ach, das ist doch alles unwichtig und nein und was hast du nur. Das können Menschen nicht vertragen, und wenn wir so vorgehen, ja, dann verletzen wir das Gefühlsleben des anderen immer wieder und immer wieder, und das Gefühlsleben des anderen wird reagieren. Ja, es wird irgendwann abbauen und wird sagen, ich will nicht mehr. Und abbauen kann heißen, der andere wird unkooperativer generell, ja, im Gespräch, im Alltag oder in der Sexualität. Und ja, du merkst schon, ich versuche jetzt auch den Faden irgendwie so zu spinnen, dass wir zur zweiten Frage kommen.
Klar.
Also es kann in eine Ehekrise münden, ja, es kann in eine Krise münden. Und diese Krise besteht daraus, dass das Gefühlsleben immer mehr sich zurückzieht vom anderen. Nicht der Verstand, das Gefühlsleben ist dafür zuständig und sagt, ich weiß nicht, ich fühle mich hier nicht wohl und so darf man mit mir nicht umgehen. Und das ist eine große Gefahr. Deshalb, also bitte, ja, die Höflichkeit.
Und wir wollen in einer Partnerschaft ja so sein dürfen, wie wir sind, mit unseren Bedürfnissen auch. Und wenn nicht da, wo dann? Und deswegen ist das ja so ein sicherer Hafen, eine funktionierende, erfüllte Partnerschaft. Und eine kleine Sache noch zum Schluss, weil sie hat noch gefragt, ist es nicht auch eine Erwartung, wenn ich immer mit dem Schlimmsten rechne? Also das geht, glaube ich, da zielt darauf ab, dieses, ich erwarte jetzt einfach gar nichts mehr und dann passiert einfach das Schlimmste und dann ist das ja auch wieder eine Erwartung. Und das ist ein ganz ganz interessanter Trugschluss, eine sehr falsche Haltung. Denn mit dem Schlimmsten zu rechnen ist auch eine Erwartung, ja, aber es ist keine funktionale. Denn dann vertraust du ja ins Misstrauen. Du vertraust auch, dass alles in dem Sinn sich so fügt, wie du das möchtest, aber in ein Misstrauen und nicht in, dass alles gut wird. Und da liegt der Hund begraben, bei ganz vielen auf der Partnersuche, in der Partnerschaft. Das ist ein ganz wichtiges Mindset-Thema, wie auch die nächste Frage auch. Und deswegen habe ich noch einen ganz kurzen Aufruf in eigener Sache. Wenn ihr jetzt in eurer Partnerschaft nicht weiterkommt oder das Gefühl habt, da geht noch mehr, dann gibt es da immer auch Mindset-Blockaden, die eine erfüllte Partnerschaft verhindern. Und deshalb gebe ich im Mitte November ein Online-Seminar, mein allererstes Online-Seminar. Und jetzt nutze ich die Gelegenheit auch mal für einen Aufruf, bei dem ich euch zeigen werde, welches Mindset braucht es denn? Denn ich spreche ja hier immer von diesem englischen Begriff Mindset. Ja. Was braucht es denn da eigentlich wirklich für eine erfüllte Partnerschaft? Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid, euch kennenzulernen auch. Und mehr Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage annapeinelt.de oder auf Instagram. Und Weil Mindset so ein wichtiges Thema ist für eine erfüllte Partnerschaft. Das zeigt auch die nächste Frage. Christian hat schon leicht damit angefangen. Wir gucken uns das vielleicht jetzt von unterschiedlichen Perspektiven an. Da geht es um eine Frage von Heike. Sie schreibt: Mein Mann und ich sind seit 15 Jahren verheiratet und haben 2 Kinder. Mein Mann hat die Pflege der Kinder übernommen und war zu Hause, während ich gearbeitet habe. Ich liebe meinen Mann sehr. Ich fand ihn schon in der Grundschule toll. Er fand mich eher uninteressant. Ich weiß noch, dass ich nach 9 Monaten Zusammensein das erste Mal nach mehr Nähe gefragt habe. Der Sex mit meinem Mann ist toll, wenn er will, aber er will nicht so oft wie ich. Trotz aller Androhungen und Aktionen meinerseits, was es halt so gibt, gemeinsam Pornos schauen, Dessous, Sexspielzeug, habe ihm auch schon mal Aphrodisiakum ins Bier gekippt und wir waren einmal im Swingerclub, hat sich wenig geändert und ich wurde immer unzufriedener. Also habe ich vor 6 Jahren eine Affäre mit einem Mann begonnen. Vor 2 Monaten habe ich meinem Mann alles gebeichtet. Wir hatten anfangs, also nach meinem Geständnis, so viel Sex wie zu Beginn unserer Beziehung. Das war ziemlich gut, in Klammern, für mich. Aber emotional haben wir uns noch nicht gefangen. Wir streiten oder diskutieren sehr viel. Selbstverständlich habe ich mich bei ihm entschuldigt und jeden Kontakt zu meiner Affäre abgebrochen. Ich habe aber auch versucht, ihm die Gründe zu erklären, aber dann drehe ich, so wie er sagt, den Spieß um. Und das findet er ungerecht. Wir beide möchten unsere Ehe weiterführen. Auf meinen Wunsch hin haben wir uns nun wieder für einen Swingerclub-Besuch angemeldet und ich freue mich drauf. Dieser Tage hat er zu mir gesagt, dass er mich doch auch einfach verlassen könnte. Dann haben wir uns aber weiter unterhalten und später auch wieder Sex gehabt. Also alles soweit okay. Ich wünsche mir, dass er mich jeden Tag wirklich, und wenn es nur 30 Sekunden sind, weil sonst keine Zeit ist, sieht. Aber wie kann ich das schaffen? Ich habe ihm außerdem lang und breit erklärt, dass ich ein sehr körperlicher Mensch bin, der die körperliche Nähe braucht, täglich. Aber immer muss ich auf ihn zukommen und weiß nicht mal, ob er das eigentlich auch selbst will. Hat unsere Ehe eine Chance? Passt doch irgendwie zum letzten Thema mit den Vorwürfen so gerade.
Ja. Ich habe versucht zu verknüpfen. Ja, weil das ist ja so, in der Liebe hängt tatsächlich immer alles mit allem zusammen. Und man kriegt immer den Übergang von jedem Aspekt zu jedem, weil es um das menschliche Gefühlsleben geht, weil es darum geht, wie es funktioniert, weil wir darüber wenig wissen. Ja, und deshalb haben wir ja hier immer den Mythen-Button. Und den Mythen-Button müssen wir jetzt auch gleich wieder drücken, weil der Mythos sagt ja, gemeinsam Pornos schauen, Dessous und Sexspielzeug, das sei ja genau die Lösung, wenn es in der Sexualität nicht mehr so gut läuft.
Man braucht uns gar nicht, Christian. Man geht einfach in den Zwingerclub.
Natürlich. Wird ja schon hier wieder angekündigt. Ich freue mich drauf. Ja, ich freue mich drauf. Ja. Leute, wenn das die Lösung wäre, dann wäre die Welt echt einfach. Ja, ist es nicht, ja. Aber sie verrät sich auch so schön, weil sie sagt, ach na ja, ich möchte, dass er mich sieht. Ja, wird er das tun im Swingerclub? Gibt es da schöne Gespräche über eure Gefühle? Ja, bestimmt. Ja, natürlich. Entschuldigung. Leute, ich auch ein bisschen. Aber es ist eigentlich nicht lustig. Es ist eigentlich also tief, tief traurig, ja, was hier passiert. Also, ich habe mal ein paar Klassiker. Erstens, die meisten Ehekrisen entstehen zwischen dem 10. und 15. Lebensjahr einer Ehe. Das ist auch hier ungefähr so, wenn vor 6 Jahren die Untreue begann. Waren sie 9 Jahre zusammen. Das ist nun mal so, dass bis dahin hat das Gefühlsleben festgestellt, so geht's hier nicht mehr und reagiert eben darauf. Das ist ein Klassiker, ja. Und auch, dass es mit allen möglichen angeblich helfenden, der Sexualität auf die Sprünge helfenden Aktionen versucht wird, Swingerclub und so weiter. Ja, ich kenne das. Das kommt in der Beratung pausenlos vor. Es hat bei keinem Paar jemals funktioniert. Tut mir leid, wird nix. Ja, was funktioniert, sind gute Gespräche und ist eine gute innere Verbundenheit mit dem anderen. Da liegt der Hase im Pfeffer. Anna, wie siehst du das? Wie siehst du das überhaupt mit der Untreue? Wie geht's dir denn? Ja, du, dein Mann, ihr gerade Familie gegründet, dann liest du so ein Zeug hier. Was sagst du? Nein, ich meine nur, ja. Wie siehst du das aus deiner Perspektive, ja? Ich meine, ich gucke jetzt auf, ich weiß nicht, 22 oder 23 Jahre Ehe zurück oder Partnerschaft zurück. Du, wie siehst du das? Was siehst du, wenn du das so hörst hier? Was denkst du dann?
Ja, ich denke, das ist, also mir tun beide leid. Das tut mir leid zu hören, auch wenn ich gerade gelacht habe. Das liegt vor allem immer, weil Christian die Dinge so schön auf den Punkt bringt.
Danke.
ich bin ja immer Team Hoffnung, ja, auch. Und ich bin auch der Meinung, dass, weil sie fragt ja am Ende, das ist ja ihre Hauptfrage, hat unsere Ehe noch eine Chance? Und ich sage, wenn beide mal an dem Punkt waren, dass sie gesagt haben, mit dem will ich alt werden, mit der will ich alt werden. Also es war nicht nur so eine Besser-als-Nichts-Beziehung, sondern wir waren wirklich, wir wissen eigentlich, was wir einander haben. Dann kann man da schon auch was machen. So. Und Untreue gibt es ja in verschiedenen Facetten. Es gibt ja nicht nur die sexuelle Untreue. Und ich denke, auf irgendeine Art war jeder schon mal oder fast jeder in der Beziehung auch schon mal untreu. Und sei es nur, indem er Erwartungen nicht erfüllt hat. Ich tue mich ein bisschen schwer mit der Frage aus dem Grund, dass wir in einem normalen Coaching-Beratungsgespräch ja jetzt Rückfragen stellen würden, denn wir wissen noch nicht alles. Und wir machen ja jetzt hier keine Küchenpsychologie mit Ratschlägen einfach so zu komplexen Themen. Aber was mich interessieren würde, was ist denn, sie sagt ja, nach 9 Monaten ging das erste Mal bergab so ein bisschen zwischen den beiden. Was ist denn da passiert? So. Oder Christian, hast du da was aus der Forschung für uns?
Ja, ich war gerade mehr bei der Beratungspraxis und tatsächlich bei der Frage, hat die Ehe eine Chance? Ja, sie hat eine Chance, aber das Erste, was sie beide machen müssen, ist, dass sie ihre Krise mitten durch teilen. Ja, und zwar in einen Teil der Krise, der mit der Untreue zusammenhängt und einen Teil der Krise, der damit zu tun hat, dass sie eine Ehekrise haben. Ja, das sind zwei ganz komplexe Geschehnisse, die ineinander greifen, aber die man auseinandernehmen muss, damit man im Gespräch sauber bleibt. So, wer ist für die Untreue verantwortlich? Ausschließlich Heike. Niemand sonst. Ja? Nicht der Ehemann, niemand ist dafür verantwortlich, nur sie. Und sie muss diese Verantwortung übernehmen und darf niemals im Gespräch ihm sagen, ja, aber du hast doch, ja, hat er, ja, ist völlig richtig. Aber nicht, wenn es um die Untreue geht, dann dürfen wir so nicht argumentieren, weil wir den anderen damit zutiefst verletzen. Und jede Chance auf ein, wir können das hier fortsetzen, damit eher reduzieren oder zunichte machen. So, also dies auseinandernehmen ist wichtig.
Danke für diesen Klartext.
Ja? Ja. So, na, ich habe wirklich Beratung, ne? Ich habe mich eine Frau, die untreu war, gefragt, wie ich ihre Untreue einschätze, wie relevant sie ist für die Krise, die sie mit ihrem Mann hat. Ich sage, wenn Sie mich fragen, ja, 5%, mehr nicht. Da guckt sie mich ganz erstaunt an, weil sie war natürlich der Meinung, sie sei zu 150% an der Ehekrise schuld. Nein, sage ich, sind sie nicht. Die Ehekrise ist alt und auch hier die Krise der beiden ist sehr alt. Ja, und an der Krise waren beide beteiligt, jeder zu 50%, Punkt. An der Untreue war sie alleine beteiligt und dafür ist sie verantwortlich zu 100%. So, und diese Verantwortung muss sie übernehmen. Sie sagt, tut mir leid, war eine dumme Idee von mir, ich hätte auch was anderes tun können. Aber sie hat natürlich recht, sie muss mit ihrem Mann über die Ehekrise auch sprechen und das ist auch mein Ansatz natürlich, wenn untreue Paare, ich komme pausenlos, untreue Paare zu mir, weil ich so bekannt bin für das Thema Untreue. Ich habe da etliche Texte im Internet stehen, da geht es immer darum, dass ich für die Treue eintrete als einer, wie soll ich sagen, bei den männlichen Paarberatern einer der wenigen, ja, weil die anderen sind alle so gerne untreu. Jedenfalls die Männer. Bei den Frauen ist das ohnehin kein Thema. Bei den Kolleginnen, die sind sehr oft für die Treue.
Aber ich glaube, Esther Perel hält auch was von Untreue ein Stück weit. Soweit, ne?
Ja, ja, Esther Perel ist so eine bekannte Figur, die auch durchaus sagt, oh ja, ist auch nicht so. Doch, ist schlimm. Den meisten Menschen geht es damit sehr, sehr schlecht. Für die meisten Paare ist es eine schlimme Idee. Aber man muss das auch nicht allzu sehr dramatisieren. Ich habe es ja gerade gesagt. Ich habe meiner Klientin gesagt, na ja, ihr Anteil an der Krise jetzt, denn die Untreue an der Krise hat ist 5%. Das ist nicht viel, aber es kann die entscheidenden 5% sein, die das Ganze zum Kippen bringen, dass die Krise sich nicht lösen lässt. Aber ich möchte nicht, dass meine Klientin jetzt sich sonst so wie viel Vorwürfe macht, denn die Ehekrise ist alt. Auch hier ist die Ehekrise alt, es ist zu hören. Und wenn eine Ehekrise alt ist, dann haben zwei Menschen über Jahre eine Krise vor sich hergeschoben und nichts unternommen. Und das muss man hier mal ganz deutlich sagen. Das hat er auch gemacht. Er war mit dabei. Und das würde ich diesem Mann natürlich auf den Kopf zusagen. Und du hast das vorhin so schön gesagt, Anna. Ja, wenn einer untreu ist, ist der andere immer auch untreu. Das ist unglaublich. Dieser Satz gilt wirklich immer. Ich habe noch keine Ausnahme gefunden. Der andere war nicht unbedingt erotisch untreu. Ja, das ist wahr. Aber das Ausmaß an Untreue auf Seiten des Mannes, wenn die Frau untreu wird, ist so groß oft. Ja, der Mann ist viel, viel lieber auf Arbeit und will gar nicht nach Hause. Das ist Untreue. Ja, das ist ein weiterer Begriff von Untreue, als wir ihn gemeinhin haben. Viele andere Punkte. Der Mann hat seine Frau während der Schwangerschaft entsetzlich im Stich gelassen. Die Frau hat sich fürchterlich gegrämt. Ja, natürlich, auch sowas ist eine Form der Untreue und so weiter. Es gibt eine Unmenge an Punkten, die da bis hin eben dazu, dass er ganz locker eben mit etlichen Kolleginnen geflirtet hat und am Posi angefasst hat beim Tanzen. Das ist ja keine Untreue, bekanntlich. Oh, hör mir auf, ja. Ja und so weiter, ja. Ja, ich habe schon, ich habe wirklich bei einem Mann auf den Kopf zugesagt, und wenn ihre Frau untreu ist, sie waren es auch. Und was macht er in dem Moment? Statt zu sagen, na, ich wollte nur darauf hinaus, dass er lieber auf Arbeit war, sagt er, ja, stimmt, ich hatte mit meiner Sekretärin, habe ich rumgeknutscht. Ja. Also das hat er seiner Frau nie gesagt, mir nie gesagt. Erst als ich diesen Satz sagte, so wurde so kleinlaut. Ja. Bis dahin war er immer der betrogene Ehemann, der seine Frau anklagte. Ja,
ja, und da würde ich gerne anknüpfen.
Gerne.
Denn das ist ja, also ich würde das nochmal aufdröseln, auch was kann er denn jetzt tun, was kann sie denn jetzt tun, um beide auch zur Verantwortung zu ziehen. Und diese Opferhaltung, die ist total nachvollziehbar. Ich bin jetzt der betrogene Ehemann, ich habe hier irgendwie, meine Frau hat eine Affäre und das tut uns auch leid und das ist auch hart. Aber wenn er, sie schreibt ja, beide wollen die Ehe halten, wenn sie die Ehe halten wollen, dann muss er auch bereit sein, die Vorwürfe an einem bestimmten Punkt an sie aufzugeben. Und da ist die Frage, was braucht er denn von ihr, um ihr endgültig verzeihen zu können? Und dann muss sie ihm das auch geben, wenn sie bereit dazu ist. Und er muss dann verzeihen. Also das ist auch wieder eine Entscheidung, eine Haltungssache, eine Mindset-Sache. Und er darf das nicht ausnutzen, um ihr zu drohen, weil dieses, was er jetzt macht, ist ja auch wieder ein Spielchen. Ja, also ich könnte ja auch weg sein. Und das ist natürlich auch hart. Ja, also entweder geht er oder er bleibt. Da muss er für sich die Entscheidung treffen auch. Und dann, wenn wir jetzt, genau, die Krise liegt schon weit zurück, das sehe ich auch so. Und da eine spannende Sache ist ja, wir hatten es vorhin schon vom Reden und dass Männer und Frauen da teilweise anders dran gehen. Wir Frauen, uns hilft ein gutes Gespräch, um Nähe aufzubauen. Da wird bei uns ja nachweislich auch Oxytocin ausgeschüttet. Ja, bei Männern ist das jetzt nicht ganz so der Fall.
Oh nein, nein, ich leugne. Ich leugne.
Du leugnest? Ja, ja, also nicht so einem Maß, wie wir das haben. Ja, uns reicht manchmal ein gutes Gespräch. So. Und das ist halt einfach so, dass Männer diese Art von Nähe vor allem einfach durch Körper aufbauen. So, jetzt kann man sich fragen, warum möchte dieser Mann schon jahrelang nicht so viel Nähe zu seiner Frau? Also nicht nur Sex, sondern auch keine Nähe. Also was ist sein, sie sagt ja, er verweigert ihr den Sex, also verweigert er ihr die Nähe. Was ist also sein Gewinn davon? Was würde er jetzt durch den Sex mit ihr verlieren auch gleichzeitig? Ja, also viele, viele Menschen, ob auf der Partnersuche oder in Beziehungen, haben tatsächlich noch diese Angst vor Verschmelzung, ja, vor wirklicher Nähe. Und da muss man auch hinschauen und gucken, was ist denn da los? Also er lässt sich sexuell nicht richtig kriegen. Und obwohl er schon mit ihr in Beziehung ist. Und sie sagt ja auch, er hat sie, dies war schon von vornherein, schon in der Grundschule ein kleines Ungleichgewicht, ja, von wer wen mehr sieht und Nähe will. Und ja, eine andere Sache, über die ich auch stolper, was ja total super und modern ist, aber sie schreibt ja, alles ist so super. Hat er das denn auch so super erlebt? Weil ich erlebe sie nicht als sehr ein bisschen ich-zentriert tatsächlich, ja. Oh, jetzt haben wir wieder Sex, ist doch alles super, wenn er mich sieht, ist super. Aber was ist denn mit ihm, was braucht er denn? Auch die Sache mit den, er war zu Hause und hat auf die Kinder aufgepasst. War das denn wirklich so toll von ihm? Hat sie ihm denn in der Zeit ausgleichende Wertschätzung entgegenbringen können? Denn tatsächlich, wie ich diesen Brief lese, wirkt das nicht so, als würde sie ihn sehr viel sehen auch. Ja, und wenn wir Menschen, und das merke ich jetzt auch als Mama, so, mir tut das gut, wieder zu arbeiten, ja, und so geht es den meisten Menschen, weil in dieser Gesellschaft auch einfach Leistung ein wichtiger Punkt ist, so kriegt er denn überhaupt diese Art von Anerkennung dann wenigstens von ihr, so. Und wenn ich mich nicht toll fühle, dann habe ich auch nicht so viel Lust auf Sex, wenn ich das Gefühl habe, ich kriege eigentlich den ganzen Tag keine Wertschätzung entgegengebracht. Das zum anderen.
Ja.
Und
ganz wichtig, ja, also Wertschätzung, Anerkennung, Wertschätzung, ja. Respekt. Und da machen die meisten Paare sehr, sehr große Fehler. auch dieses Paar wahrscheinlich. Ja, ich bin über eine Formulierung gestolpert. Ich habe wirklich fassungslos den Kopf geschüttelt. Diese Frau erhofft sich von ihrem Mann, jeden Tag 30 Sekunden gesehen zu werden. 30 ja, Sekunden. Ich brech zusammen.
Schon ja. tiefer lang. Ne?
Wie war das nochmal mit den Ansprüchen, den Needs und den Wünschen? Ja. Und was erwarten wir? Dürfen wir was erwarten? Ja. Also dieses Paar erwartet voneinander, wie viele moderne Paare, extrem zu wenig. Sie glauben, es sei möglich, eine Partnerschaft, eine glückliche Partnerschaft zu haben, wenn man sich kaum um den anderen kümmert. Nein, das geht nicht, kann ich dazu nur sagen. Es ist vollständig unmöglich. Wir entfernen uns voneinander 30 Sekunden, meine Güte. Also, das ja, ist das,
dann
was.
Ist aber auch genug, ne?
Das ist das, was ich ja. morgens aufwende, ja, wenn ich aufgestanden bin und meine Frau sehe und sage, ah, guten Morgen, wir nehmen uns in den Arm, wir gucken uns, ich gucke, wie ist die Stimmung. Die 30 Sekunden reichen dann erstmal, dann mache ich mir einen Kaffee, ja. Aber wenn das alles ist, ich weiß auch nicht, ja, das ist keine Partnerschaft, glaubt es mir, ja. Es braucht viel, viel mehr.
Da gibt's ja auch diesen Begriff kurz einchecken.
Einchecken, oh Gott, nein. Also, nein, das ja. ist wieder Englisch übrigens, aber na gut.
Ja, ja,
also.
Das habe ich jetzt bewusst auch.
Ja, okay. Also es geht nicht. Es geht nicht, in 30 Sekunden gesehen zu werden. Das lässt unser Gefühlsleben nicht zu. Ja, ich sag's jetzt nochmal, ja. Wir haben einen Verstand, das ist ein Großhirn, das ist riesengroß. Und unter diesem Großhirn lauert etwas, das ist das limbische System. Das haben wir, weil wir Säugetiere sind. Alle Säugetiere haben dieses limbische System, die Hunde wie die Katzen und auch die Kühe da draußen. Alle haben das und deshalb haben wir auch alle Gefühle. Das ist für die Steuerung der Gefühle zuständig. Das Problem ist, dass das limbische System, das Großhirn sich nie miteinander verständigen. Das können die nicht. Ja? Wir müssen also ein bisschen klüger werden und nicht nur den Verstand einsetzen, sondern sagen, hey, was sagt mein Gefühlsleben denn jetzt gerade? 30 Sekunden, ist das nicht vielleicht ein bisschen wenig? Möchte ich nicht vielleicht ein bisschen mehr? Wir erwarten heute viel, viel, viel zu wenig voneinander, wenn wir in einer Partnerschaft sind. Ja, das ist meine These und das gilt für das Gespräch. Ja, die will ja auf das Gespräch auch hier immer mal hinaus, du auch. Ich auch. Die müssen sehr im Gespräch sein über ihre Gefühle und über das, was sie sich wünschen vom anderen. Und es braucht mehr Sex. Ja, natürlich. Und das hängt eben oft zusammen.
Ja, und noch zu ihr. Was habe ich ja schon gesagt, was sie tun kann, ist eben auch ihn zu sehen. Denn ich habe, also vielleicht ging es jetzt nur mir so, aber in dieser Mail kam sehr oft vor, oh, jetzt haben wir wieder Sex, dann ist wieder gut, jetzt gehen wir in den Swingerclub, da freue ich mich. Da ist ja aber nicht, da liegt ja nicht die Basis allen Übels, nicht in dieser Konstellation, würde ich sagen. Und versteht sie ihn denn auch? Also sieht sie ihn auch? Was ist eigentlich mit seinen Bedürfnissen? Was braucht er denn, um mehr Nähe zu ihr zulassen zu können? Weil das verweigert ihr ja schon seit Jahren. Und jetzt, wo sie so ein bisschen, wo er sieht, okay, das ist nicht mehr ganz so klar, da haben sie wieder viel Sex auch. Ja, ist ja auch so ein Phänomen. Und das ist ja natürlich ein Spiel, in dem die beiden sich da auch ein Stück weit befinden. Und das kann ja aber keine Beziehung retten. Und wichtig ist ja auch nach Untreue nochmal, das haben wir, glaube ich, auch schon gesagt, ist, dass sie ihm wirklich glaubhaft vermittelt, dass das nicht wieder passieren wird und ihm das auch zu beweisen. So. Und jetzt ist natürlich die Sache, wenn ich jetzt dann aber sage, cool, ich bin dir fremdgegangen und jetzt gehen wir dann aber in den Swingerclub, also wir lösen das jetzt mit Sex, ist jetzt vielleicht nicht der richtige Beweis.
Ja, ich habe mich auch gewundert,
dass wir jetzt dann in den Swingerclub gehen, ja.
Anna, was raten wir an der Stelle? Raten wir zum Swingerclub oder raten wir ab? Was machen
Nein.
wir? Nein. Nein, okay, du bist dagegen, ich sehe schon.
Ich bin dagegen, ich weiß nicht, wie du das siehst.
ich kann da Folgendes zu sagen, ich habe selber keine Erfahrung damit und werde auch wohl keine bekommen.
Ja, ich auch nicht, vielleicht
aber es ist so, ich habe wirklich mit Faszination zur Kenntnis genommen, dass ich die von mir ja so geschätzte Kollegin Ann-Marlene, also die sich um dieses Thema Sexualität so kümmert, zum Swingerclub auch noch folgenden Rat hat. Ja? Also das Wichtigste ist, dass die Frau niemals zweimal Sex mit dem gleichen Mann hat. Ja? Wenn man in den Swingerclub geht, wenn man öfter dahin geht, weil dann verliebt sie sich in den. Und das habe ich tatsächlich in der Beratung genauso erlebt. Das Paar geht in den Swingerclub, weil man will die Ehe auf diese Weise retten. Natürlich geht sie dadurch den Bach runter, klar. Mhm. Also in meinen Augen klar. Aber was passiert? Ja, die Frau verliebt sich in einen anderen. Also Ann-Marlene, Enning sagt, also wenn schon, wenn ihr das schon unbedingt machen wollt, ja, sorgt bitte dafür, dass es, dass wenn die Frau Sex mit einem anderen hat, dass sie nur einmal und nie wieder. Die Wahrscheinlichkeit, dass es ansonsten dazu kommt, ist, dass sie sich in den verliebt, ist leider eben sehr, sehr groß. Das hat auch damit zu tun, dass ein Paar üblicherweise deshalb in den Swingerclub geht oder viele gehen deshalb dahin, weil sie in ihrer Ehe unterversorgt sind und Unterversorgung in der eigenen Ehe, das spricht ja viel dafür hier in dieser Zuschrift, dass das hier der Fall ist, führt natürlich dazu, dass wir uns emotionaler Zuwendung durch andere schwer entziehen können. Also bitte seid vorsichtig. Ich kann nicht zuraten, weil ich es für keine Lösung halte. Wenn ich Swingerclubs für eine Lösung halten würde, was meinst du, was jetzt hier kommen würde ja von mir?
Könnten wir so eine Kooperation machen?
Ja, ein großer Aufruf und ich würde also nur noch, ja. Nein, wenn es funktionieren würde, ist nicht erkennbar, dass es funktioniert. Ja, deshalb, also lieber Finger weg, bleibt bei den Gesprächen über die Gefühle, die euch beschäftigen, wir näher zueinander finden könnt und dann könnt ihr gerne öfter übereinander herfallen. Ich habe nichts dagegen, das stabilisiert auch diese Ehe, Partnerschaft, wie auch immer.
Wir nur müssen kein Druck aufbauen. Ja, wir müssen jetzt
zum Schluss kommen für heute. Ja, schade.
Ja, sehr schade. Wir haben jetzt hier ganz viele tolle Tipps zu wirklich schönen Zuschriften von Paaren erhalten oder von an Partnerschaft Interessierten. Und nächste Woche wollen wir...
Nein, in 14 Tagen. Du sagst immer nächste Woche.
Entschuldigung, ich sage immer
noch
nächste
so, ja.
Woche. Leider.
Ja, du möchtest uns immer noch wöchentlich haben. Ja, ja.
Ja, ich sehe schon. Ich wünsche mir das insgeheim. Muss ich vielleicht mal deutlicher kommunizieren.
Ja, ja. Also in 14 Tagen.
Also in der nächsten Folge, in 14 Tagen, wollen wir uns natürlich dann auch mal wieder den Singles zuwenden. Und da haben wir auch zwei ganz tolle Fragen schon vorbereitet. Und wünschen jetzt allen Paaren, dass sie da einiges für sich mitnehmen konnten, anwenden, zeigt euch, was ihr braucht, erfüllt euch gerne die Bedürfnisse des anderen und
bleibt höflich.
Ja, redet miteinander.
Ja. Ja.
Höflich. Mhm. Genau.
Keine Vorwürfe. Alles klar.
Bis dahin alles Liebe.
Ja, und immer weiter Zuschriften bitte an liebe@welt.de. Wir freuen uns. Ja, auch wenn wir nicht alle beantworten können. Das ist nicht möglich, aber wir freuen uns trotzdem.
Und positives Feedback geht auch immer runter wie Butter.
Alles klar. Bis dahin.
Bis dann.